Die Bankenunion ist also gerade noch verfassungskonform, sagt das Bundesverfassungsgericht. Gudula Geuter hat uns das Urteil zusammengefasst. Einer, der von Anfang an sehr kritisch gegenüber der Bankenunion war, ist Frank Schäffler. Der Finanzexperte sitzt für die FDP im Deutschen Bundestag. Guten Abend, Herr Schäffler.
Guten Abend, Herr Brandes.
Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht heute eine wichtige Unterscheidung gemacht. Es sagt, mit dem Bankenrettungsfonds wird die Haftung der Banken vergemeinschaftet, aber nicht die Haftung der Staaten. Mit anderen Worten, wir Steuerzahlenden haften also gar nicht. Dann ist doch eigentlich alles gut, oder?
Naja, so kann man das sicherlich auch sehen, aber ich sehe das natürlich anders. Bisher war jede Bankenrettung auch eine Haftung durch den Steuerzahler. Das wird wahrscheinlich auch künftig so sein. Daran wird der Bankenrettungsfonds auch nicht viel ändern, denn naja, die Größenordnung der größten 120 Banken in Europa wird kein Rettungsfonds dieser Welt auffangen können, sondern das wird im Zweifel sehr wahrscheinlich wieder der Steuerzahler machen müssen, wenn man nicht dort Einhalt gewährt und Einhalt gebietet.
Aber genau das war doch eigentlich die Idee dieses Bankenrettungsfonds, dass eben die Steuerzahlenden nicht alle Risiken tragen müssen, sondern dass eben die Banken selber diesen Fonds bestücken müssen, weil sie auch selber die Verursacher der Krise sind und waren. Das ist doch im Sinne der Marktwirtschaft.
Naja, das glaube ich halt am Ende nicht, sondern man hat versucht, Zeit zu gewinnen und hat suggeriert, man würde jetzt einen Fonds ansparen, der entsprechend ja dafür einspringt. Wenn eine mittlere Bank in Europa in Schieflage gerät, dann werden die paar Milliarden, die inzwischen in diesem Abwicklungsfonds angespart sind, nicht ausreichen. Und deshalb plant man ja auch, dass der Europäische Stabilitätsmechanismus im Zweifel dafür Kredit gibt.
Aber dieser Fonds wird ja immer weiter aufgestockt. Bis 2024 soll er dann seine Endsumme erreicht haben. Und die ist ja dann doch deutlich größer als, wie Sie jetzt sagen, nur ein paar Milliarden. Also dann könnte man ja damit eventuell doch eine kriselnde Mittelbank retten.
Na, das glaube ich nicht, denn die großen europäischen Banken, die haben Bilanzsummen von über einer Billion und ja, da wird man nicht mit einem zweistelligen Milliardenbetrag im Zweifel auskommen, sondern es wird dann sehr schnell wieder zu einem systemischen Problem erklärt und dann wird wieder der Steuerzahler oder die Notenbanken als Länder of Last Resort entsprechend einsteigen, also als letzter Rettungsanker.
Wenn jetzt das Verfassungsgericht heute anders entschieden hätte und also die Bankenunion für verfassungswidrig erklärt hätte, wäre das dann wirklich besser gewesen, weil wir dann gar keinen Krisenrettungsfonds mehr gehabt hätten?
Naja, wir haben ja nationale Rettungsfonds und in der Finanzkrise, die ja nicht erst seit gestern begann, sondern die hat ja 2008 schon begonnen, haben wir ja in Deutschland auch eigene Rettungsmaßnahmen gemacht. Jetzt ist es im Kern eine Kollektivierung der Probleme auf europäischer Ebene. Wir schmeißen alles in einen Topf und glauben damit, das Problem besser lösen zu können. Aber wir vergrößern natürlich dadurch auch, ja, das moralisch falsche Verhalten. Das heißt, die Banken werden nicht dazu verleitet, sag ich mal, ihre Bilanzen abzubauen, ihre Risiken zu reduzieren, sondern sie machen das nur auf Druck, aufgrund von Stresstests, aufgrund von ja regulierenden Maßnahmen, aber sie machen das nicht aus eigenem Antrieb heraus. Eigentlich müsste da ein Wirtschaftsunternehmen, wie das ja letztendlich auch eine Bank ist, aus eigenem Antrieb das machen.
Und warum tun sie das nicht?
Immer aus der Gefahr heraus, dass in einer Marktwirtschaft Chance und Risiko beieinander liegen. Und wenn man zu viel Risiken eingeht, dann verschwindet man vom Markt. Aber das geschieht eben im Bankensektor leider zu wenig. Die Schieflagen führen nicht dazu, dass die Banken vom Markt verschwinden, sondern sie werden im Zweifel vom Steuerzahler gerettet.
Aber warum ist das so? Warum verhalten sich die Banken nicht wie ein Wirtschaftsunternehmen?
Weil wir nicht im Bankensektor in einer Marktwirtschaft leben, sondern in einer monetären Planwirtschaft. Die Banken hängen letztendlich am Tropf der Europäischen Zentralbank. Das ist ja auch Teil dieser Auseinandersetzung jetzt vom Verfassungsgericht. Das Verfassungsgericht beklagt ja auch, dass wir im Grenzbereich sind, dass also die Europäische Zentralbank mit ihrem Anleihenaufkaufprogramm eben auch andere Ziele verfolgt, eben nicht nur die Inflationsrate im Blick hat, sondern eben auch, naja, die Banken rettet. Hätten wir ein anderes Zinsniveau in Europa, dann wäre der Anteil der notleidenden Kredite nicht so wie er jetzt ist, sondern er wäre erheblich höher. Und das würde dazu führen, dass die Banken noch mehr Probleme hätten. Und deshalb ist das, was die Europäische Zentralbank macht mit dem Anleihenkaufprogramm, naja, ein Bankenrettungsprogramm gewesen, das sie jetzt vermutlich in den nächsten Wochen weiter verschärfen wird.
Ja, dieses Anleiheprogramm, darüber hat das Verfassungsgericht heute ja auch verhandelt, aber noch nicht entschieden. Und in diesem Verfahren hat der Gerichtspräsident ja auch sehr deutlich gesagt, dass er dieses Anleihekaufprogramm sehr, sehr kritisch sieht. Heißt das, rechnen Sie damit, dass das Verfassungsgericht diese Anleihekäufe stoppen wird?
Das wird man sehen. Das Verfassungsgericht hat ja immer einen Spagat versucht. Es hat immer die aktuellen Maßnahmen durchgewunken und hat dann für die Zukunft neue Hürden aufgebaut. Meine These ist, dass sie versucht, Hürden aufzubauen für künftige Maßnahmen der Europäischen Zentralbank. Aber meine Befürchtung ist, dass die Europäische Zentralbank eben ja ganz neue Köcher aufmachen wird. Ich vermute, sie wird künftig Aktien kaufen, so wie es die japanische Notenbank auch macht, um so die Unternehmensfinanzierung versuchen zu beschleunigen.
Und was wäre daran dann so schlimm?
Unternehmensanleihen kaufen. Also sie wird einen anderen Weg gehen als der jetzt beklagt wird.
Was wäre daran dann so schlimm?
Ja, man würde natürlich einen weiteren Bereich aufmachen, wo man im Kern die Marktwirtschaft zerstört. Also bislang hat die Europäische Zentralbank den Zins kaputt gemacht. Den Zins für Staatsanleihen, für Unternehmensanleihen, für die Sparer. Künftig macht sie auch die Aktienmärkte kaputt, wenn sie immer einen größeren Anteil letztendlich durch Zentralbankgeld letztendlich benutzt, um zu stimulieren, dann manipuliert sie die Marktwirtschaft und damit auch die Freiheit. Das ist kein einfacher Vorgang, der hier stattfindet, sondern im Kern ruiniert sie unser Geldwesen.
Was sollte sie denn stattdessen tun?
Ja, wir brauchen wieder einen Weg zu einer konventionellen Geldpolitik. Wir müssen wieder einen Weg zu marktwirtschaftlichen Zinsen finden. Und deshalb muss sie im ersten Schritt die Übernachtfazilität abbauen. Also das, was Banken bezahlen müssen, wenn sie über Nacht Geld bei der EZB parken, die 0,4%, die darf sie nicht weiter erhöhen, sondern die muss sie sukzessive zurückfahren. Weil das führt nur dazu, dass die gesunden Banken in Europa weiter Schwierigkeiten bekommen und die anderen Banken, denen schon schlecht geht, die werden künstlich am Leben gehalten. Wir werden noch mehr Probleme bekommen, dass wir noch mehr Zombie-Banken in Europa bekommen, die nur so künstlich am Leben gehalten werden durch die niedrigen Zinsen.